Deutschlandfunk.
Willkommen im Hörsaal, eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die interessantesten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. In dieser Folge bin ich eure Host, Katrin Ohlendorf. Hallo. Und hier geht es diesmal um die Diskriminierung von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Was macht uns Menschen zu Menschen? Vernunft? Die klassische westliche Philosophie hat da unterschiedliche Antworten parat. Eins haben die meisten allerdings gemeinsam: Sie ignorieren Menschen mit geistiger Behinderung entweder komplett oder, wenn sie das nicht tun, werten sie ab, sagt die Philosophin Regina Schiedel.
Ein normales Menschsein einem anormalen Menschsein entgegenzusetzen, solche abwertenden Denkfiguren gegenüber Menschen mit Behinderungen finden wir schon, wenn wir in die Antike zurückgehen. Diese Trennungslogik ist in der ganzen Philosophiegeschichte wirksam.
Die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, Ableismus oder Ableismus genannt, zu dem Wort gleich mehr, ist in unserer Gesellschaft, in unser aller Denken verankert. Und?
Ableismus ist mehr als absichtliche Behindertenfeindlichkeit.
Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, auch philosophisch. Genau das macht Regina Schiedel. Und sie macht auch Vorschläge, wie wir eine Gesellschaft ohne Ableismus schaffen können. Regina Schiedel ist akademische Rätin auf Zeit an der Professur für politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Uni Frankfurt. Die Rechte von Menschen mit Behinderung ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Im Dezember 2025 ist zu dem Thema ihr Buch Behinderung und Gesellschaft herausgekommen. Behinderung in Anführungszeichen. Genau darüber spricht sie jetzt in ihrem Vortrag. Gehalten hat sie den im Rahmen der Goethe Lectures Offenbach am 3. November 2025 im Klingspor-Museum in Offenbach. Veranstalter der Reihe sind das Forschungszentrum Normative Ordnungen der Goethe-Uni, die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach und das Klingspor-Museum Offenbach. Und jetzt Regina Schiedel, ich kann, also bin ich, eine Kritik ableistischer Diskriminierung in unserer Gesellschaft.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu können und Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus diesem neuen Buch vorzustellen. Es wird weniger um Menschenwürde gehen, sondern um Fragen von Ableismus als struktureller Diskriminierungsform. Ja, ich fange mit einigen Beispielen an, um Ihnen eine erste Idee zu geben, was dieses sperrige Wort Ableismus, ableistisch eigentlich heißt. Ich wurde im Vorfeld auch gefragt, kann man eigentlich auch Ableismus sagen? Also soweit ich das überblicke, sind beide Begriffsverwendungen gängig. Also es ist ein englisches Lehnwort, deswegen ist vielleicht Ableismus sozusagen noch näher am Englischen. Dazu sage ich aber gleich mehr. Zunächst zu den Beispielen. In Potsdam wurden 2021 vier Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung, dem Oberlinhaus, von einer Pflegekraft ermordet. Die mediale Berichterstattung im Nachgang dieser Tat war zunächst ganz auf die Täterin-Perspektive, auf die Pflegekraft fokussiert. So wurde zum Beispiel in der Abendschau von Radio Berlin-Brandenburg ein Polizeipsychologe interviewt, der spekulierte, eine Motivation für die Tat könnte es gewesen sein, ich zitiere, die Leute zu erlösen von Leiden, die vielleicht sogar unheilbar sind. Zitat Ende. In der Begründung für diese Tat schwang ein Mitleids- und Erlösungstopos mit, der dann auch medial vielfach weiterverbreitet wurde. So als wäre die Ermordung von Menschen mit Behinderung irgendwie weniger schlimm. Das zweite Beispiel, im Mai 2024 wurde eine Wohneinrichtung der Lebenshilfe in Mönchengladbach Ziel eines vermutlich rechtsextremistischen Anschlags. Die Scheibe der Tür eines Wohnheims, in dem Menschen mit Behinderungen leben, wurde eingeschlagen und daneben ein Stein mit der Aufschrift Euthanasie ist die Lösung platziert. Angespielt wurde dabei auf das nationalsozialistische Massenmordprojekt an Menschen mit psychischen Krankheiten und geistigen Behinderungen, die sogenannte Aktion T4. Drittes Beispiel. Der AfD-Politiker Björn Höcke bezeichnete vor kurzem schulische Inklusion als ein Ideologieprojekt und sieht dadurch die Leistungsentwicklung von gesunden Schülern und Schülerinnen gefährdet. Und auch andere AfD-Politiker machen mit solchen Slogans Werbung. Also hier Markus Fronmeier, Leistungsprinzip statt Inklusion und Kuschelunterricht. Selbstverständlich ist das jetzt aber nicht die ganze gesellschaftliche Realität. Es gibt auch ganz andere Beispiele und da greife ich auch nur ganz schlaglichtartig etwas heraus. Ebenfalls im Mai 2024, da war auch der Anschlag in Mönchengladbach, erwarb die US-Amerikanerin Rachel Handlin als eine der ersten Personen mit Trisomie 21, was früher auch als Down-Syndrom bezeichnet wurde, einen Masterabschluss an einer ganz angesehenen amerikanischen Kunstuniversität. Sie und andere AkademikerInnen entkräften damit das ganz tief verurzelte Vorurteil, Menschen mit Down-Syndrom seien idiotisch, geistig minder bemittelt oder schwachsinnig. Und im deutschen Kontext hielt der Schauspieler und Autor Sebastian Urbanski anlässlich des Jahrestags der Befreiung von Auschwitz im Jahr 2017 eine Rede bei einer Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag. Und es war zum ersten Mal in der deutschen Geschichte überhaupt, dass ein Mensch mit dem Trisomie 21-Syndrom vor dem Parlament sprach. Seit 2009 ist zudem auch in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention rechtskräftig. Das ist eine Konvention der Vereinten Nationen, die alle Grund- und Menschenrechte spezifisch noch einmal für Menschen mit Behinderungen ausbuchstabiert. Diese ja sehr schlaglichtartigen aktuellen Geschehnisse, die ich Ihnen hier geschildert habe, zeichnen, das könnte man vielleicht so zusammenfassen, ein höchst widersprüchliches Bild von der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situierung von Menschen mit geistigen Behinderungen. Und ich will das immer in Anführungszeichen setzen und gesetzt wissen. Diese Geschehnisse stecken zwei ganz gegensätzliche Pole ab. Einerseits macht der Universitätsabschluss von Händlern und anderen AkademikerInnen, die bis in die Gegenwart als geistig behindert tituliert werden, deutlich, dass es entsprechende soziale Räume und institutionelle Rahmenbedingungen durchaus ermöglichen können, ganz alteingesessene ideologische Normen über vermeintlich mangelnde Fähigkeiten zu durchbrechen. Und das legt ja auch der Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention nahe. Andererseits zeigen aber solche Anschläge wie in Mönchengladbach und die Morde in Potsdam, dass entmenschlichende und gewaltbesetzte Fantasien gegenüber Menschen mit geistigen Behinderungen in unserer Gesellschaft weiter fortbestehen und deren Status als Gleiche beständig unterminieren. Ein Status, der eigentlich rechtlich abgesichert ist oder sein sollte. Im Folgenden konzentriere ich mich jetzt auf die Diskriminierung von Menschen mit kognitiven und geistigen Behinderungen und lasse die Diskriminierung von Menschen mit körperlichen oder seelischen Behinderungen außen vor. Manches, was ich sage, gilt hierfür auch, aber nicht alles. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über den Vortrag. Zunächst sage ich noch mal etwas dazu, was Ableismus als strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung eigentlich genau bedeutet. Warum brauchen wir dieses neuartige Wort eigentlich? Dann soll es um die denkerischen Quellen von Ableismus gehen, vor allem in der Philosophie, aber auch in anderen Denkbeständen, die so in unserer Wirklichkeit kursieren. In einem dritten Schritt zeige ich, wo wir vielleicht Ressourcen für ein nicht-ableistisches Denken und Handeln finden können. Auch hier hat die Philosophie etwas zu bieten. Und dann versuche ich in einem ganz kurzen Ausblick etwas dazu zu sagen, was eigentlich Wege zu einer nicht-ableistischen Gesellschaft sein könnten. Also zu dem ersten Punkt, was ist Ableismus? Ableismus leitet sich vom englischen Wort able, also fähig, ab und meint die umfassende Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aufgrund der vermeintlichen Mangelhaftigkeit ihrer körperlichen oder eben geistigen Befähigungen. Wichtig dabei ist aber, dass Ableismus mehr ist als einfach intentionale, also absichtliche Behindertenfeindlichkeit. Ich gebe Ihnen hierfür ein Beispiel. Ableismus kann auch in vordergründig ganz positiver Gestalt auftreten. So beschreibt Rebecca Maskos, eine Professorin für soziale Arbeit, die die sogenannte Glasknochenkrankheit Ableismus als Komplimente aus der Hölle. Fremde fragen sie, ob sie Sex haben kann, drücken ihr Kleingeld in die Hand, applaudieren ihr, wenn sie ihren Rollstuhl aus dem Auto lädt und teilen ihr dann in anerkennender Manier mit, ich könnte das ja nicht. Eine solche Haltung ist deswegen anmaßend, weil damit gerade nicht die betroffene Person ernst genommen wird, sondern eigentlich nur auf die eigenen Befindlichkeiten reflektiert wird. Eine solche Haltung ist aber auch aus einer Wissensperspektive verzerrt, weil nur die eigenen Vorannahmen, eine behinderte Existenz als leidvoll, auf das Gegenüber projiziert werden und damit gerade keine ernsthafte Annäherung an die Perspektive der anderen Person oder ein wirkliches Verstehen wollen stattfinden kann. Anhand dieses Beispiels und viele weitere ließen sich nennen, wird also deutlich, dass sich Ableismus gerade nicht auf negative Akte wie Hassrede, Abwertung oder Erniedrigung reduzieren lässt, sondern auch in vordergründig positiven Sprechhandlungen wie Lob, Ermunterung oder Anerkennung wirken kann. Auch die distanzierende Bewunderung von Menschen mit Behinderung dafür, wie sie mit den Widrigkeiten des Schicksals fertig werden, kann eine Form von Ableismus sein. Die Aktivistin Stella Young hat dafür den Ausdruck des Inspiration Porn, also der Inspirationspornografie, geprägt. Solche vordergründig positiven Reaktionen können deswegen einen ableistischen Gehalt haben, weil erwachsene Menschen hier infantilisiert werden, also wie Kinder behandelt werden, ihr Dasein ungefragt als leidvoll gedeutet wird, und weil ihre Abweichung vom Normalmaß eigentlich nur der eigenen Selbstvergewisserung dient. Alle diese Reaktionen unterminieren deswegen eine prinzipielle Gleichheit. Und dazu muss aber auch gesagt werden, natürlich ist Ableismus vielfach unbewusst. Der Applaus für das Ausladen des Rollstuhls aus dem Auto kann durchaus ehrlich bewundernd sein. Und er tritt oftmals gerade nicht in Gestalt von Abwehr oder Abscheu auf, sondern äußert sich auch in Form von ganz positiven Emotionen wie Mitleid oder zum Beispiel der immer wieder geäußerten Bekräftigung, wie süß Kinder mit Trisomie 21 seien. Deshalb lässt sich Ableismus als systematisch verkürzende Perspektive auf Menschen mit Behinderung verstehen. Egal, ob es um Sie als Privatperson, als SchülerInnen, als ArbeitnehmerInnen, PatientInnen oder BürgerInnen geht, stets ist das Attribut der Behinderung das Maßgebende und strukturiert alle Behinderungen mit Ihnen primär. In den Begegnungen, die Rebecca Maskos schildert, geht es nicht um Sie als Person, als Wissenschaftlerin, als Journalistin oder Nachbarin, sondern Ihre Behinderung wird stets zur alleinigen Identität, hinter der alle anderen Identitätsmerkmale verschwinden. Wenn sie eine erfolgreiche Wissenschaftlerin ist, was sie in der Tat ist, dann ist sie das trotz ihrer Behinderung. Und wenn sie eine Liebesbeziehung führt, dann obwohl sie im Rollstuhl sitzt. Diese Dominanz, diese Identifizierung als behindert im Umgang mit einer Personengruppe hat im Fall von Ableismus nicht einfach individuelle, sondern systemische und strukturelle Gründe. Die Philosophin Fiona Campbell, die den Begriff des Ableismus mitgeprägt hat, beschreibt das so. Ich zitiere, Ableismus bezieht sich auf ein Netzwerk von Überzeugungen, Prozessen und Praktiken, das eine bestimmte Art von Selbst und Körper, die körperliche Norm hervorbringt, die als perfekt, arttypisch und somit als grundlegend und vollständig menschlich betrachtet wird. Behinderung wird dann als ein verminderter Zustand des Menschseins dargestellt. Zitat Ende. Das heißt, es gibt also nicht einfach behinderte Menschen, die dann strukturellem Ableismus ausgesetzt sind, sondern Ableismus schafft die Gruppenidentität geistig behinderter Menschen erst und erhält diese gleichzeitig aufrecht. Und deswegen sollten wir eigentlich auch gar nicht mit der Frage danach, was Behinderung eigentlich ist, einsetzen, sondern als Ausgangspunkt ein Netzwerk an sozialen Praktiken nehmen, die eine bestimmte Gruppe an Menschen ausgrenzen und abwerten. Ableismus ist nämlich immer schon von der Voraussetzung abhängig, eine gegebene Verschiedenheit von Menschen zu stabilisieren, individuelle Besonderheiten oder Beeinträchtigungen wertend aufzuladen und damit die soziale Gruppe der Menschen mit Behinderung allererst zu kreieren. Und das heißt auch, dass Behinderung nicht einfach eine individuelle Schädigung oder Beeinträchtigung ist, wie es ein mittlerweile überkommenes, pathologisierendes medizinisches Modell nahelegt, sondern wir sollten Behinderung eher gemäß einem sogenannten biopsychosozialen Modell verstehen. Das heißt, Behinderung ist immer eine Wechselwirkung zwischen bestimmten individuellen Voraussetzungen auf der einen Seite und sozialen Barrieren wie gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen und kulturellen Wertungen auf der anderen Seite. Ich komme zu dem zweiten Punkt. Was sind eigentlich jetzt die denkerischen und philosophischen Herkünfte von Ableismus in Bezug auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen? Hier gibt uns der französische Sozialtheoretiker Michel Foucault eine erste Auskunft. Er sagt in seiner Studie Wahnsinn und Gesellschaft von 1973, wie mittels einer Pathologisierung und Ausgrenzung von Wahnsinnigen eine Vorstellung von menschlicher Normalität gewissermaßen geschichtlich erst geschaffen wurde. Er nennt das der normale Mensch als Schöpfung. Das heißt, eine menschliche Norm, eine richtige Form von Vernunft gibt es nicht einfach natürlicherweise, sondern sie ist eine geschichtlich und kulturell herausgebildete Fiktion. Sie ist sozusagen genealogisch gemacht, würde Foucault das nennen. Und diese Entwicklung macht Foucault vor allem ab dem 18. Jahrhundert fest. Er sagt, ich zitiere, seit dem 18. Jahrhundert wird die Normalisierung zu einem der großen Machtinstrumente. An die Stelle der Male, die Standeszugehörigkeiten und Privilegien sichtbar machten, tritt mehr und mehr ein System von Normalitätsgraden, welche die Zugehörigkeit zu einem homogenen Gesellschaftskörper anzeigen, dabei jedoch klassifizierend, hierarchisierend und rangordnend wirken. So beschreibt er das in seinem Buch Überwachen und Strafen. Und obwohl sich Foucault in seinen Untersuchungen vor allem auf die Wahnsinnigen konzentriert, lässt sich doch seine Analyse ganz gut auch auf Ableismus gegenüber Menschen mit geistigen Behinderungen übertragen. Wir sehen nämlich, dass auch hier Ableismus ganz wesentlich mit wertenden Vorstellungen und Normen über das richtige und normale Menschsein und einer Abwertung des vermeintlich defizitären Menschseins zu tun hat. Und solche abwertenden Denkfiguren gegenüber Menschen mit Behinderungen finden wir schon ganz früh in der Philosophiegeschichte. Wenn wir in die Antike zurückgehen, finden wir etwa eine Stelle bei Platon, der seinen Sokrates die Frage stellen lässt, ob ein Leben mit einem behinderten Körper überhaupt lebenswert sei. Und sein Gesprächspartner Kriton verneint diese Frage. Und Aristoteles, ein anderer wichtiger antiker Philosoph, verknüpft sexistische und ableistische Motive, wenn er in seinem Werk De Generatione Animalium Frauen als behinderte Männer beschreibt. Eine solche Trennungslogik, also ein normales Menschsein einem anormalen Menschsein entgegenzusetzen, und das ist bei Aristoteles zum Beispiel einfach der Unterschied der Geschlechter, diese Trennungslogik ist in der ganzen weiteren Philosophiegeschichte wirksam. Und ich mache jetzt einen großen zeitlichen Sprung ins 20. Jahrhundert. Wir finden eine solche Trennungslogik beispielsweise auch in tierethischen Ansätzen der Philosophie, wo immer wieder abwertende und entmenschlichende Denkfiguren gegenüber Menschen mit Behinderung auftauchen. Etwa bei den Philosophen Peter Singer und Jeff McMahon. Und dabei ist eigentlich ihr tierethisches Anliegen, also das Anliegen, den moralischen Status von Tieren aufzuwerten, durchaus begrüßenswert. Aber die Art und Weise, wie sie das tun, aus einer ableismuskritischen Sicht durchaus fragwürdig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In seinem Buch The Ethics of Killing, die Ethik des Tötens, schreibt Jeff McMahon, es ist schwierig, einen intrinsischen Unterschied zwischen schwerbehinderten Menschen und Tieren mit vergleichbaren psychologischen Fähigkeiten zu erkennen, der für die moralische Beurteilung ihrer Tötung relevant ist. Zitat Ende. In diesem Buch setzt sich McMahon damit auseinander, unter welchen Umständen die Tötung von Menschen und Tieren eigentlich moralisch gerechtfertigt sein kann. Und die Frage ist jetzt, wie versuchen McMahon und Singer eigentlich, solche Aussagen zu begründen? Sie sind beide der Tradition des sogenannten Präferenzutilitarismus verpflichtet. Das ist eine ethische Theorie, die versucht, eine Bewertung von moralischem Handeln anhand dessen Nützlichkeit zu gewinnen. Deswegen heißt es auch Utilitarismus, von lateinisch utilitas, Nützlichkeit. Und der Grundgedanke des Utilitarismus ist jetzt eine Nutzenmaximierung. Das heißt, die Richtigkeit einer Handlung, die wir vollführen, bemisst sich daran, für eine möglichst große Zahl an davon Betroffenen einen höchsten Wert zu verwirklichen. Diesen Wert deutet der Utilitarismus als das menschliche Glück, das maximal verwirklicht werden soll. Was heißt das? Die Präferenzutilitaristen antworten darauf, Glück ist die Einlösung von menschlichen Präferenzen. Daher kommt auch der Name. Solche Präferenzen sind zum Beispiel ein Interesse an Leidensvermeidung, der Genuss des eigenen Lebens oder insgesamt erfüllende Erlebnisse. Und bei der moralischen Bewertung von Handlungsoptionen soll jetzt ein Prinzip der gleichen Interessensabwägung zugrunde gelegt werden. Das heißt, die Interessen all derer, die von unseren Handlungen betroffen sind, sollen gleich berücksichtigt werden. Das klingt jetzt ja zunächst einmal ganz gut, sehr an Gleichheit orientiert, aber diese Gleichheit wird sofort wieder eingeschränkt. Die Präferenzutilitaristen sagen, je nach Grad des individuellen Bewusstseins haben Lebewesen unterschiedlich starke Interessen und Präferenzen, wobei die Interessen von rational handelnden Wesen, die aus autonomen, also selbstbestimmten Entscheidungen resultieren, tendenziell mehr wiegen als die von nicht rationalen oder nicht selbstbewussten Lebewesen. Peter Singer spezifiziert das so. Ich zitiere, er sagt, je höher entwickelt die mentalen Fähigkeiten eines Wesens, je größer der Grad von Selbstbewusstsein und Rationalität und je umfassender der Bereich möglicher Erfahrungen, umso mehr würde man diese Art des Lebens vorziehen, wenn man zwischen ihm und einem Wesen auf einer niedrigeren Bewusstseinsstufe zu wählen hätte. Zitat Ende. Und damit führt er eine Hierarchie von individueller Wertigkeit von Lebewesen ein, je nach ihrer Rationalität oder ihrem Bewusstseinsgrad. Aus dieser Hierarchisierung folgert Singer jetzt etwa, dass wir das Tötungsverbot aufweichen sollten, wenn Säuglinge schwer behindert sind, weil keine in die Zukunft gerichteten Präferenzen ihr Lebensrecht absichern können und ihnen großes Leid drohe. Er sagt, die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist es überhaupt kein Unrecht. Und ich hatte Ihnen ja angedeutet, es geht immer wieder auch um den moralischen Status von Tieren. Und Singer bedient sich ja immer wieder bestimmter Vergleichsfiguren. Zum Beispiel, er sagt, man möge sich erinnern, dass es geistig behinderte Menschen gibt, die weniger Anspruch als viele nichtmenschliche Lebewesen haben, als selbstbewusst oder autonom zu gelten. Gesetzt den Fall, dass wir diese Eigenschaft dazu verwenden, einen tiefen Graben zwischen Menschen und anderen empfindungsfähigen Lebewesen zu ziehen, so siedeln wir diese Menschen auf der anderen Seite des Grabens an. Und wird dabei die Kluft so verstanden, dass sie einen Unterschied im moralischen Status markiert, so würden diese Menschen eher den moralischen Status von Tieren als von Menschen haben. Niemand von uns würde jedoch wollen, dass schwer geistig behinderte Menschen schmerzhaften Experimenten unterworfen oder dass sie gemästet werden, um das Interesse irgendwelcher Gourmets am Geschmack einer neuartigen Fleischsorte zu befriedigen. Zitat Ende. Also Sie sehen hier, um den moralischen Status von Tieren vergleichend abzusichern, ruft Singer immer wieder Szenarien auf, mittels derer er seinen LeserInnen vorführen will, warum sie ihre Intuitionen, was gegenüber Säuglingen oder Menschen mit Behinderungen moralisch falsches Verhalten ist, auch auf die Behandlung von Tieren übertragen sollten. Und das Problem ist, dass Menschen mit geistigen Behinderungen hier immer nur als eine argumentative Vergleichsfolie herangezogen werden. Singer könnte auch anders argumentieren, er könnte auch für einen starken moralischen Status von Tieren und Pflichten ihnen gegenüber argumentieren, ohne diese Begründung vergleichend durch den Bezug auf Menschen mit Behinderungen abzustützen. Und so merkt auch die Philosophin Elizabeth Barnes gegen diese ständigen Appelle an unsere Intuition, wie das auch in dem längeren Singer-Zitat gerade anklang, da merkt sie kritisch an. Ich zitiere, wenn der gesunde Menschenverstand von der Voreingenommenheit gegenüber Behinderten beeinflusst wird, dann sollten wir davon ausgehen, dass unsere Intuition kein besonders guter Leitfaden für das Denken über Behinderung ist. Die Intuitionen der privilegierten Mehrheit haben sich nicht gerade als verlässlicher Leitfaden dafür erwiesen, wie wir über die Minderheit denken sollten, vor allem wenn die Minderheit ein Opfer von Stigmatisierung und Vorurteilen ist. Fest steht also, dass wir ein soziales und kulturelles Verständnis von Behinderung, das ich Ihnen am Anfang ja versucht habe anzudeuten, in solchen Theorien wie von Singer und McMahon kein Platz bleibt. Und Singer bestreitet selbst auch die Relevanz eines solchen sozialen Verständnisses von Behinderung. Er sagt, ich zitiere, diese Behauptung von der sozialen Gemachtheit von Behinderung geht von der einfachen Wahrheit aus, dass soziale Bedingungen das Leben der Behinderten viel schwieriger als nötig machen und verdreht sie zu einer eklatanten Unwahrheit. Deshalb sei es kein Zeichen von Befangenheit in Vorurteilen gegenüber Behinderten, wenn wir es für uns selbst und unsere Kinder vorziehen, nicht mit Hindernissen konfrontiert zu werden, die so groß sind, dass ihre Überwindung allein schon einen Triumph darstellt. Zitat Ende. Und in dieser triumphalen Logik wird die Möglichkeit ganz und gar aufgegeben, über Behinderung eigentlich anders als in diesem Register von Sieg und Überwindung nachzudenken. Und jetzt stellen Sie sich vielleicht die Frage, woher kommt eigentlich ein solch triumphales Denken? Und eine Quelle, die hilfreich dabei sein könnte, das besser zu verstehen, ist die psychoanalytische Theoriebildung, die sich Gedanken über, ja, auch über strukturelle Diskriminierungsformen macht. Nach einer Analyse des Soziologen Rolf Haubel, der hat auch in Frankfurt gelehrt, beruht unsere narzisstische und das heißt in der psychoanalytischen Sprache unsere selbstbezogene Integrität insgesamt auf drei positiven Illusionen, die unsere Handlungsfähigkeit sichern sollen, nämlich Unverletzlichkeit, Ordnung der Welt und das Verdienstprinzip. Diese erste Illusion besagt, ich bin unverletzlich, mir kann nie etwas passieren. Die zweite Illusion besagt, die Welt ist geordnet, folglich sind die Ereignisse in ihr vorhersehbar. Und was ich vorhersehen kann, das kann ich auch kontrollieren. Und diese dritte unbewusste Illusion besagt, guten Menschen passiert Gutes, schlechten Menschen passiert Schlechtes. In diesen drei Glaubenssätzen, die sozusagen unser Unbewusstes anleiten, finden wir eine Art Fiktion von Autonomie und einer souveränen Beherrschbarkeit des eigenen Lebens, die uns ja unbewusst anleiten. Und Leute wie Rolf Haubel sagen jetzt, die Existenz von behinderten Menschen bedroht gewissermaßen diese narzisstische Fiktion. Und Feindlichkeit und Vorurteile ihnen gegenüber lassen sich als eine Abwehr dieser vermeintlichen Bedrohung deuten. Und eine solche Abwehr resultiert dann in einem Normalitätsdenken, das für Ableismus ganz einschlägig ist. Dieses Normalitätsdenken wird von zwei anderen PsychoanalytikerInnen so beschrieben. Sie sagen, normal. Dies ist das Wort, mit dem wir nach wie vor eine Art menschlichen Prototyp bezeichnen. Umgekehrt machen wir damit aus dem Anormalen ein Konzept des Unwerts. Anormal sein, das heißt entwertet, unfähig und nicht wünschenswert sein. Zitat Ende. Das heißt, ableistischem Denken liegt immer die Schaffung einer Binarität zugrunde, also das Gesunde versus das Pathologische, das Normale versus das Anormale. Und diese Binarität wird wertend besetzt, wobei dieser negative Pol dann auf etwas anderes projiziert wird. Und dieses andere ist gar keine fixe Referenzgröße, sondern wird durch Mechanismen der Abspaltung und Projektion allererst hervorgebracht. Es hat den Charakter des Unheimlichen, das ist ein Freudscher Terminus, der zwischen Angst und Faszination hin und her wechselt. Der britische Disability-Forscher Dan Goodley überträgt diese psychoanalytische Deutung auf die Wirkweisen von Ableismus. Er sagt, ich zitiere, die ableistische Gesellschaft hält die Imagination des autonomen, autarken, voll funktionsfähigen Bürgers aufrecht. Sie fördert in der symbolischen Kultur Zeichen für ableistische Leistung, Beherrschung und Kompetenz. Und was besonders wichtig ist, sie denunziert diejenigen, die diesen ableistischen Bildern und Zeichen nicht entsprechen, als wirklich unzivilisierte, behinderte, fragmentierte, unkoordinierte Hüllen der Menschheit. Zitat Ende. Diese Analyse macht jetzt deutlich, inwiefern es bei ableistischen Ideen und Projektionen im Kern eigentlich um nicht behinderte Menschen und ihre Ängste geht. Nämlich die Angst, die vollständige, ganzheitliche und autonome Version ihrer selbst nie erreichen zu können, was als bedrohlich erlebt wird. Und die Abspaltung dieser angstvollen Anteile und ihrer Projektion auf andere fungiert dann sozusagen als eine Art psychischer Entlastungsmechanismus. Und das Abwehrmoment von Ableismus hat auch damit zu tun, dass uns unser Verdrängtes und angstvoll Behaftetes in anderen Menschen wieder begegnet und uns zur Konfrontation mit den eigenen Verletzlichkeiten, Unsicherheitsanteilen zwingt. Und genau das wird als eine narzisstische Kränkung der eigenen Integrität erlebt, sich der eigenen Verletzlichkeit, der Unvollkommenheit, der Abhängigkeit bewusst zu werden. Und deswegen hat Ableismus immer auch ein narzisstisches Moment und dient gewissermaßen dazu, die Identität von nicht behinderten Menschen zu stabilisieren. Auch in einem ökonomischen Denken finden wir eine ableistische Logik wieder, in dem nämlich menschliches Leben einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterworfen wird und Menschen nach einem Leistungsprinzip bewertet oder aber auch abgewertet werden. In einer geschichtlichen Perspektive hat sich die hinter einer Ökonomisierung liegende Logik, also menschliches Leben einer Kosten-Nutzen-Rechnung zu unterwerfen und es bei negativer Bilanz als weniger wertvoll oder gar wertlos zu brandmarken, seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert verschärft. Damals kam die Pseudowissenschaft der sogenannten Eugenik auf und fand einen ideologischen Höhepunkt in der 1920 veröffentlichten Schrift Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Dieses Buch ist von Alfred Hoche und Karl Binding, einem Juristen und einem Psychiater. Und diese argumentierten 1920 wohlgemerkt, die Tötung von sogenannten Nebenmenschen sei moralisch richtig, ja sogar erforderlich und geboten. Und damit diente diese Veröffentlichung und die große Rezeption, auf die sie gestoßen ist, als eine Art geistiger Brandbeschleuniger eines Gedankenguts, das dann ab 1939 zum nationalsozialistischen Mordprojekt an rund 300.000 Menschen mit Behinderungen oder psychischen Krankheiten führte. Diese Schlaglichter aus der Philosophiegeschichte und sonstigen Theorien, die ich geworfen habe, die sollen jetzt nicht eine einzige gedankliche und geschichtliche Kontinuität nahelegen, sondern sie sind ja auch in ganz verschiedenen Kontexten angesiedelt. Aber sie machen deutlich, wie sehr die Formationen unseres Denkens von ableistischen Motiven durchsetzt sind. Und das wirft jetzt die Frage danach auf, wo wir eigentlich andere denkerische Quellen finden können, um anders zu denken. In den 1970er und 1980er Jahren fand sozusagen als Kontrapunkt und in Aufarbeitung des Nationalsozialismus insgesamt ein Paradigmenwechsel im Umgang mit schwer behinderten Menschen statt. Die Bewegungen in dieser Zeit waren von dem Versuch angeleitet, die Gleichwertigkeit von auch kognitiv stark eingeschränkten Menschen ganz lebenspraktisch in gesellschaftlichen Institutionen wie Schulen, Kliniken, Werkstätten und selbstbestimmten Wohnformen umzusetzen. Und aus dieser Zeit stammt auch die bundesrepublikanische aktivistische Krüppelbewegung, die für würdigere Arbeitsbedingungen und selbstbestimmte Lebensformen gekämpft haben. Es gab zwei wichtige Figuren in dieser Zeit 1970-80. Das waren die beiden Pädagogen Wolfgang Janssen und Georg Feusser. Und sie waren mit ihrer an Marx orientierten materialistischen Behindertenpädagogik zwei wichtige gedankliche Begleiter dieser Entwicklung zu mehr Inklusion. Sie haben in Anlehnung an die marxische Kapitalismuskritik ein Grundproblem in der Bewertung von Menschen nach ihrer Arbeitsfähigkeit und Produktivkraft begriffen und haben deswegen Behinderung davon ausgehend als ein soziales Verhältnis verstanden, das auf Ausgrenzungs- und Abwertungspraktiken gegenüber den Menschen beruht, die aus einer kapitalistischen Verwertbarkeit sozusagen herausfallen und deren Potenziale deswegen auch ungehoben bleiben. Als Motto seiner Arbeit diente Wolfgang Janssen eine Reformulierung von Kants kategorischem Imperativ in Marx zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, nämlich ein neuer kategorischer Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Und Janssen hat deswegen auch aus philosophischer Warte versucht, geistige Behinderung und psychische Varianz gerade nicht als etwas Krankhaftes oder Defizitäres oder Anormales zu verstehen, sondern als Ausdruck menschlicher Pluralität und Diversität. Und das bildet sozusagen ein krasses Gegenmodell zu Singers und McMahons Versuchen, die wie in einem mathematischen Modell den Wert von Menschen bestimmen wollen. Wie schon dieses Marx-Zitat andeutet, gibt es also auch ganz andere philosophische Möglichkeiten, um über die Vielgestaltigkeit menschlichen Lebens nachzudenken, die nicht so klassifikatorisch und binär verfährt wie der Präferenzutilitarismus. Und weil wir jetzt hier ja in der Nähe von Frankfurt sind, lohnt es sich, auf Überlegungen der sogenannten Frankfurter Schule zurückzugreifen, also auf das gesellschaftskritische Denken von Figuren wie Adorno und Horkheimer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und deren Einsatzpunkt war gerade nicht die definitorische Frage danach, was der Mensch eigentlich ist und warum dem Menschen Wert zukommt. Sie haben gesagt, die Beantwortung einer solchen Frage verführt allzu schnell dazu, so etwas wie ein Wesen des Menschen auszumachen, das in einer bestimmten individuellen Vernunftfähigkeit liegt und dann genau diese Abgrenzung von einem normalen Menschsein versus einem anormalen Menschsein zu vollziehen. Für die kritischen Theoretiker ist die Frage, was ist der Mensch, deshalb immer schon mit einer gewissen Skepsis belegt, weil diese Frage in ihrer Klarheit nahelegt, es gebe darauf eine ebenso stringente und eindeutige Antwort. Und solchen Vereindeutigungen setzen die kritischen Theoretiker alternative Überlegungen über das Menschsein entgegen. Zum Beispiel verfolgt Adorno ein Verständnis des Menschen, das sich an der Einzigartigkeit jedes einzelnen Individuums orientiert. Und er beharrt darauf, dass dieses definitorisch sozusagen nie ganz bestimmt, nie ganz eingeholt werden kann. Er sagt, ich zitiere, wenn Humanität überhaupt einen Sinn hat, dann besteht sie genau darin, dass die Menschen in ihrem Handeln, in ihrer unmittelbar naturwüchsigen Bestimmtheit nicht aufgehen. Zitat Ende. Also hier schwingt so etwas wie ein transzendentes Moment mit. Das heißt, es gibt etwas im Menschen, was sich der faktischen, empirischen Festlegbarkeit entzieht. Und Adorno verbindet damit eine Kritik an Versuchen, menschliche Würde oder Werthaftigkeit an einer vernünftigen Substanz oder bestimmten Präferenzen und so weiter festzumachen. Und er sagt, ein solches Substanzielles, das nach jener Ideologie der Person ihre Würde verleiht, existiert nicht. Zitat Ende. Und das heißt, es kann gemäß der kritischen Theorie auch keine substanzielle Vernunftfähigkeit sein, die den Menschen ausmacht. Und aus dieser Unmöglichkeit, eigentlich ein fixes, normales Wesen des Menschen zu fixieren und festzuschreiben, ergeben sich bei Adorno und Horkheimer Hinweise zu einer anderen Ethik, also dazu, wie wir Menschen eigentlich in ihrer Einzigartigkeit begegnen sollten. Wir können Menschen gerade nicht nach irgendwelchen Normalitätsgraden klassifizieren, sondern müssen immer dem einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit begegnen. Das fasst Adorno als somatischen, also als körperlichen Impuls, der uns ganz unmittelbar und vorreflexiv auf das Leiden des jeweiligen menschlichen Gegenübers reagieren lässt. Und zwar jenseits aller formalen Verallgemeinerungen oder Sortierung nach Normalitätsgraden. Und Adorno ist auch davon überzeugt, dass wir mit einer abstrakten Handlungsregel oder einer abstrakten Klassifikation, wie wir das beim Präferenzutilitarismus kennengelernt haben, dem anderen Menschen gerade nicht gerecht werden können. Das konkrete menschliche Gegenüber kann nie einfach unter ein allgemeines oder abstraktes untergeordnet werden, sondern markiert einen konkreten ethischen Orientierungspunkt. Und Adorno ist deswegen der Meinung, dass wir uns eher aus einer negativen Perspektive der menschlichen Vielfalt annähern sollten, nämlich unter Maßgabe dessen, was wir anderen Menschen niemals antun dürfen. Er formuliert das so, ich zitiere, wir mögen nicht wissen, was das absolut Gute, was die absolute Norm, ja auch nur, was der Mensch oder das Menschliche und die Humanität sei, aber was das Unmenschliche ist, das wissen wir sehr genau. Zitat Ende. Und Adorno war aufgrund dieser Ausrichtung am konkreten, einzigartigen, anderen Menschen der Überzeugung, dass eine Abstumpfung und eine Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leid eigentlich der Schlüssel zum Verständnis eines Abgleitens in die Barbarei ist. In dem berühmten Radiovortrag Erziehung nach Auschwitz sagt er dazu, Unfähigkeit zur Identifikation war fraglos die wichtigste psychologische Bedingung dafür, dass so etwas wie Auschwitz sich inmitten von einigermaßen gesitteten und harmlosen Menschen hat abspielen können. Zitat Ende. Und ganz kurz noch zu der anderen Figur, zu Max Horkheimer. Auch er verfolgt, ähnlich wie Adorno, ein Denken über den Menschen, das diesen nicht auf bestimmte Merkmale oder Kennzeichen festlegt und deswegen auch nicht instrumentalisiert. Und diese Instrumentalisierung von Menschen in einer modernen Massengesellschaft beschreibt er so, ich zitiere, alles und jeder wird klassifiziert und mit einem Etikett versehen. Das Schubfach, in das ein Mensch geschoben wird, umschreibt sein Schicksal. Und mit dieser Instrumentalisierungskritik verbindet er eine Kritik unmenschlicher gesellschaftlicher Zustände, die dem einzelnen Menschen gerade nicht gerecht werden können. Und er beschreibt das Ziel, eine Welt zu schaffen, die den Bedürfnissen und Kräften der Menschen genügt, und zwar in ihrer jeweiligen Besonderheit. Sie sehen jetzt hier ganz im Gegensatz zu den späteren Theorien von Singer und McMahon, dass es eine große Skepsis gibt gegenüber solchen Großtheorien, die versuchen, ganz allgemeine Handlungsregeln und Abstraktionen zu finden. Adorno und Horkheimer versuchen demgegenüber solch einem umfassenden Zugriff auf den Menschen an sich oder in Abstraktion zu widerstehen, um eben dem jeweiligen einzelnen Menschen in seiner Verwundbarkeit, seiner Einzigartigkeit, seinem Leiden kein Unrecht anzutun. Ich komme jetzt noch mal zu einer bisschen anderen Quelle, wie wir auch anti-ableistisch denken könnten, nämlich Menschen nicht einfach gemäß einem Rationalitätsparadigma einzusortieren. Und das ist die feministische Theorie. Feministische Denkerinnen haben seit mittlerweile auch über 5 Jahrzehnten immer wieder auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass wir eben nicht nur geistige und rationale Wesen sind, sondern immer auch verkörpert und als Menschen in Beziehungen und Relationen der Fürsorge stehen. Und wichtig ist deswegen für feministische Denkerinnen, dass so etwas wie Autonomie, also Selbstbestimmung, gar nicht aus dem Individuum selbst heraus zu erklären ist, sondern immer schon auf soziale Beziehungen angewiesen bleibt. Feministische Denkerinnen insistieren darauf, dass wir als Menschen wesentlich Second Person sind, also als zweite Person immer schon in Beziehungen verfasst sind und ohne menschliche Gegenüber oder ein menschliches Gegenüber gar keine Personen sein und werden könnten. Und diese Grundannahme ist auch gar nicht auf Kinder oder auf alte Menschen oder Menschen mit Behinderung beschränkt, sondern sie gilt gewissermaßen universal. Ohne die Interaktion mit anderen Menschen, sozial nahen Bezugspersonen, könnten wir gar kein Verständnis unserer selbst und auch keine personale Identität ausbilden. Und wenn man jetzt diese Frage, was ist der Mensch, nicht einfach mit Bezug auf seine Rationalität beantwortet, sondern zum Beispiel mit Bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen wir immer schon stehen, dann gibt es auch gar keinen Grund mehr zwischen so etwas wie normalem Menschsein und anormalen Verwirklichungsformen zu unterscheiden. Jetzt will ich am Schluss noch einen kurzen Ausblick geben, was diese Überlegungen eigentlich für die Praxis bedeuten könnten. Und das ist auch gar nicht erschöpfend. Darüber können Sie sich auch Gedanken machen. Aber sozusagen hier nur eine Idee oder ein Vorschlag. Also meine These, die ich versucht habe, Ihnen nahezubringen, ist, dass Ableismus immer auf 2 Ebenen wirkt. Nämlich auf einer wissensbezogenen, also die Philosophie würde sagen, einer epistemischen. Das heißt, sie betrifft unsere Normen, unser Menschenbild, das, was wir für das richtige oder gelungene Menschsein halten. Und sie findet aber auch immer auf einer materiell-gesellschaftlichen Ebene statt. Und beide Ebenen, also eine wissens- und normbezogene und eine materiell-gesellschaftliche, beeinflussen einander wechselseitig. Das heißt, ableistische Denkbestände und ein ableistisches Menschenbild wirken sich auf die konkrete soziale Realität aus und darauf, welchen Stellenwert Menschen mit geistigen Behinderungen eigentlich in unserer Gesellschaft haben, wie ausgegrenzt und wie gefährdet sie sind. Und umgekehrt verstärken und vertiefen ableistische gesellschaftliche Praktiken auch ein problematisches und abwertendes Denken. Das ist immer so eine wechselseitige Beeinflussung. Das bedeutet, dass solche politischen Vorhaben, wie zum Beispiel dasjenige von Bundeskanzler Merz, bei der Eingliederungshilfe zu sparen, der Eingliederungshilfe, die auch Menschen mit Behinderung eine zumindest minimale Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglichen soll, auch in ihrer Summe zu einer ableistischen Gesellschaftsordnung beitragen. Und eine solche ableistische Gesellschaftsordnung, wie wir sie auch de facto haben, benachteiligt Menschen mit Behinderung und legt ihnen ungerechtfertigt hohe Lasten auf. Sie stabilisiert insgesamt ein Gemeinwesen, in dem manche mehr zählen als andere. Und sie hat potenziell immer auch tödliche Folgen für Menschen mit Behinderung. Und diese tödlichen Folgen resultieren nicht nur aus den euthanasischen Morden wie im Potsdamer Oberlin-Haus oder aus den Auswirkungen von Gewalt, Vernachlässigung und Ausgrenzung, also individuellem Fehlverhalten, sondern sie sind sozusagen strukturell in die DNA einer ableistischen Gesellschaft eingewoben. Das hat sich ganz deutlich etwa am Beispiel der Flutkatastrophe im Ahrtal gezeigt, 2021, wo 12 Menschen mit Behinderung, die in einer Einrichtung der Lebenshilfe lebten, ertranken. Die fehlende Evakuierung dieser BewohnerInnen hatte unter anderem mit nicht vorhandenen Rettungsprotokollen bei der Feuerwehr und anderen Schutz- und Rettungskräften zu tun, also einem Mangel an inklusiven Schutzkonzepten, die ganz spezifisch auf die Evakuierung von Menschen mit Behinderung in Katastrophensituationen zugeschnitten sind. Und das Recherchenetzwerk Ableismus tötet hat in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass entsprechende Warnhinweise von Seiten der Feuerwehr über die bevorstehende Flut von MitarbeiterInnen der Einrichtung eben nicht ernst genug genommen wurden und in der betreffenden Nacht lediglich eine einzige Pflegekraft anwesend war, mit fatal tödlichen Folgen. Ich komme jetzt zum Schluss, ein kurzes Schlussfazit oder vielleicht sogar Plädoyer. Wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der der Wert von so etwas wie Gleichheit oder Menschenwürde wirklich zählt, dann sind wir eigentlich alle aufgefordert, gegen Ableismus zu kämpfen. Und das kann ganz verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel durch eine reflektierte Sprachverwendung, durch eine kritische Befragung von unseren eigenen Stereotypen und Vorurteilen, die wir alle haben, durch so etwas wie die Überwindung von Berührungsängsten, durch gemeinsame soziale Formate oder auch durch Widerstand gegen ableistische Handlungen und Strukturen auf der Ebene des Politischen. Und das sollten wir nicht nur aus strategischen Gründen tun, weil wir nämlich alle potenziell behindert werden könnten, sondern auch, weil ein Gemeinwesen, eine Gesellschaft, das seine vulnerabelsten Mitglieder marginalisiert, diskriminiert, ausgrenzt, immer schon unmenschliche Züge trägt. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein Appell der Philosophin Regina Schiedel. Ja, und ein wichtiger, finde ich, denn Vernunft kann viele Gestalten haben und Behinderungen sind Facetten der menschlichen Vielfalt. Quellen zum Vortrag findet ihr in den Shownotes und auf unserer Seite. Und wie immer findet ihr da auch Links und Infos zur Vortragenden. Und übrigens auch noch ganz viele weitere spannende Vorträge und nicht zuletzt einen Abo-Knopf, falls ihr den nicht schon mal gedrückt habt, damit ihr keine Hörsaalfolge mehr verpasst. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, die Psychonauten.
Und ich laufe da über dieses Festival und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning.
Und Anneke Meyer.
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Wir reisen an die Grenzen des Bewusstseins, dorthin, wo wir unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen.
No one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.